Neue Folge, neuer Gast. Ich darf ganz herzlich heute Sascha Krüger begrüßen. Sascha hat sich eine kleine Oase in Strahlen aufgebaut, in der die Leute wieder Kontakt zur Natur bekommen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Wir sprechen über sehr viele Themen. Lehn dich entspannt nach hinten und hab viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein Name ist Kamil und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Lieblingssport wieder schmerzfrei ausüben kannst, deinen Alltag so gestaltest, dass du fit und gesund bleibst, ohne dass dein Tag 28 Stunden haben muss. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dich nach dem Essen leicht und energiegeladen fühlst, anstatt müde und aufgebläht. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe spannende Themen, praktische Tipps und inspirierende Gäste für dich. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen bei der heutigen Folge Sascha Krüger vom Krügerhof. Du hattest vor einigen Jahren schon, ist das her, mit deiner Frau einen alten Bauernhof gekauft, hast dir gedacht, den bauen wir erstmal um. Und habe den Krügerhof hingestellt. Das ist jetzt schon einiges her mit der Idee, wenn die Internetseite noch stimmt, um einen Raum für Gesundheit zu gestalten oder einfach mal hinzustellen für die Menschen. Vielleicht kannst du ein bisschen von dir, von deinem Werdegang und von der Geschichte des Krügerhofes so ein bisschen erzählen.
Ja, guten Morgen erstmal, Camille. Danke, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne erzähle ich davon. Das ist ja mein oder unser Lebenstraum. Ne? War immer, wir haben immer mit Leuten zusammen Sport gemacht, die begeistert zum Thema Gesundheit. Und der Krügerhof war dann eigentlich mein Kindheitstraum, irgendwann mal einen Hof zu haben in der Natur. Viel Grünes drumherum und ja, so einen alten Kuh- oder Schweinestall umzubauen zu einer Sporthalle. War immer so eine Sache, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, hatte ich als kleiner Junge schon im Kopf gehabt und die Chance hat sich dann damals hier ergeben. Also es war eigentlich eine Ruine mehr oder weniger und ja, die meisten hätten eigentlich gesagt, da kannst du nichts draus machen, aber ich habe das Potenzial oder wir haben das Potenzial darin gesehen und ja, haben das Ganze so angepackt, um das, was wir im Vorfeld schon gemacht haben, funktionelles Training oder auch naturnahes Training, den Leuten halt näher zu bringen. Das, was wir integriert haben, ist letztendlich Sachen aus dem Bereich Coaching mit reinzunehmen, Richtung Ernährung einiges mit reinzugeben. Leitfaden für mich ist die KPNI, die klinische Psychoneuroimmunologie gewesen. Und das lässt sich natürlich, können wir gleich näher ein bisschen während des Interviews darüber reden, was das alles ist, lässt sich perfekt mit der Natur erklären oder integrieren und dementsprechend auch die Leute dahingehend zu inspirieren, sich ja in dieser Gesundheitsschiene so ein bisschen zuzuwenden und das vielleicht nicht nur im Sport, sondern auch in dem, was drumherum passiert, zu leben.
Bist du nicht alleine, sondern du hast ja mittlerweile ein mehrköpfiges Team. Wie stehen die denn dazu? Sagen die dann, tragen wir voll mit? Oder Sascha, der Öko aus dem Wald, ist immer mit den Leuten am Spazieren und das ist gar nicht so meins. Ich will hier nur meine Arbeit verrichten.
Naja, es ist also so, sicherlich denken das bestimmt auch einige über mich, aber nein, im Großen und Ganzen sind die meisten der Sachen, glaube ich, schon sehr positiv zugewandt. Das ist halt so, dass die meisten, die auch hier Trainer sind, eigentlich ehemalige Trainierende sind, ne, die das an sich, diese Faszination Krügerhof oder die grundsätzliche Idee schon lieb gewonnen haben und ja, sind, glaube ich, auch froh oder auch stolz darauf, Teil des Ganzen zu sein. Das heißt nicht, dass man das, was ich mache, was ich lebe, was wir in der Familie leben, dass man das zu eins übertragen muss. Aber ich möchte da eigentlich eher motivierend sein, auch inspirierend sein, noch viel, viel mehr, vielleicht einzelne Sachen davon zu ergänzen oder auch für sich zu integrieren. Wie viel das jeder für sich macht, ist mir total egal. Mir ist das Wichtige, dass die Leute, die hier sind, die auch Trainer sind, einfach gut mit den Trainierenden umgehen, menschlich umgehen und eben so dieses Zwischenmenschliche, was bei uns hier eben, weil es auch ein bisschen kleiner ist, ne, wir sind kein riesiges Studio, sondern wirklich sind mit 150, 200 Leuten, das ist bei uns hier die komplette Auslastung, sage ich mal. Man kennt sich, man ist persönlich und dieser nette, wertschätzende Umgang, das ist genau das, was uns eigentlich wichtig ist oder was mir wichtig ist.
Denn davon ganz vielen Verwandten und Bekannten, wenn die irgendwas umbauen, dann ist es eigentlich eine Lebenszeitaufgabe. Man wird nie fertig. Würdest du sagen, der Krügerhof steht so, wie er jetzt dasteht? Das ist das, was du haben möchtest? Oder ist es auch bei dir so, hier könnte man vielleicht noch mal ein bisschen und da noch ein Schleifchen? Wie ist es bei dir?
Genau so ist es. Und es fühlt sich so an, als würde es auch nie enden. Also ich glaube, wir haben in den letzten, was sind es denn jetzt? 18? Es sind ja schon fast 7 Jahre, wo wir hier sind, haben wir schon super, super viel gemacht. Und das ist das, was man von außen auch bestätigt bekommt. Aber ich sage, Wahnsinn, was ihr geschafft habt in der kurzen Zeit. Und man selber denkt nur, ja, aber ich bin doch noch lange nicht fertig. Ich habe doch noch so viel vor. Ne? Also wenn man wirklich ein großes Grundstück hat von Außenbereich, den man gestalten kann. Ne? Also wir haben schon Obstbäume gepflanzt, auch da Richtung. Ne? Diese Selbstversorgungsgeschichte haben wir schon eine ganze Menge probiert. Wir hatten Hochbeete gehabt, jede Menge, was wir schon probiert haben, aber dann aufgrund von Zeitmangel auch erkennen mussten, dass es nicht funktioniert. Wir haben noch eine alte Scheune auf dem Gelände hier, die eventuell auch noch mal irgendwann umgebaut werden kann. Dann kann der Hof noch gepflastert werden. Und alleine die tägliche Arbeit, die zur Pflege eines solchen großen Grundstücks ja, nötig ist, das ist eigentlich schon fast ein Fulltime-Job. Neben dem normalen Job, neben den Kindern, was man sonst noch so hat, da bin ich doch froh, dass meine Eltern oder auch meine Schwiegermutter häufig hier vorbeikommen und so ein bisschen mit unter die Arme greifen. Schon sehr hilfreich.
Also ich glaube, wenn man alleine auf weiter Flur wäre, also wenn man kein großes Team hat, das da zupackt, dann kannst du so einen Hof gar nicht. Also ist ja nicht realistisch, vor allen Dingen, wenn das Wetter mal umschwingt, ein paar Mal am Tag oder hintereinander regnet, dann sind ja ganz andere Probleme. Da brauchst du mehr als 2 Hände auf jeden Fall dafür.
Absolut.
Was mich interessieren würde, du kommst ja gar nicht aus der Therapie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du kommst ja eher aus einem ganz anderen Beruf. Da würde mich mal interessieren, wann der Switch kam bei dir, dass du gesagt hast, okay, jetzt setzen wir auf den Krügerhof.
Ja, eigentlich daher, dass ich meine Vergangenheit Richtung Leistungssport, Richtung Profifußball war und auf dem Weg dahin Richtung Profifußballer, ich habe mehrfach gescheitert, bin an diversen Verletzungen. Und von daher war ich halt häufig in Physiotherapie, habe da so relativ früh schon mit 13, 14 schon meine ersten Besuche gehabt und dann eigentlich immer regelmäßig, obwohl ich immer viel trainiert habe, gedacht habe, ich trainiere auch gut. Ja, ist letztendlich an den Verletzungen mehr oder weniger auch gescheitert, dass es nicht weitergegangen ist, soweit wie es eigentlich geplant war. Und ja, bin dann irgendwann über eine normale handwerkliche Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr gelandet. Und habe da relativ schnell gemerkt, auch da war Rettungsdienst halt ein Riesenthema. Bin da sehr, sehr schnell im Rettungsdienst halt aufgestiegen, soweit es halt ging zur damaligen Zeit, Richtung Notarztfahrer. Bin ganz, ganz viel mit Notärzten gefahren, viele Jahre, und habe da im Krankenhaus mitarbeiten dürfen. Und habe da halt auch ja, viele Sachen kennengelernt in der Akutmedizin, was natürlich super ist, also mega spannend ist, wo man ganz auch tolle Erfolge, aber auch Misserfolge natürlich feiern durfte. Und habe aber da schon mitgekriegt, diese Akutgeschichten, wenn Leute halt richtig krank sind mit Herzinfarkt, mit Diabetes und, ist schön, denen zu helfen, aber viel, viel toller oder für mich inspirierender war es dann halt noch zu sagen, was gibt es denn davor, was kann ich denn präventiv machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Zum einen für mich, für meine Familie, für meine Eltern, wie auch immer, war das so ein Grundanreiz. Und ja, ich hatte frühzeitig auch schon parallel zu der Feuerwehr die Sachen im Bereich Fitness, Ernährung und Psychologie viele Weiterbildungen gemacht. Und ja, für mich war das Tüpfelchen auf dem i dann irgendwann einfach noch die Ausbildung zum Therapeuten für klinische Psychoneuroimmunologie, was sich eben mit der evolutionären Gesundheit, sage ich mal, des Menschen befasst. Und das war was für mich greifbar war, wo so ein bisschen so ein Schuh draus wurde aus dem Ganzen, aus dem Thema Gesundheit und Therapie, und habe mich dann diesen ganzen Sachen eigentlich nach und nach über verschiedene Fortbildungen immer weiter zugewandt.
Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Möchtest du dich in dieses und weitere Themen einlesen? Interessieren dich vielleicht die Quellen dahinter? Dann empfehle ich dir meinen Blog. Hast du wenig Zeit, möchtest aber auch im Thema sein? Dann melde dich gerne für meinen Gesundheits-Shortcut-Newsletter ein. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du noch weiteren Content und Insights. Die Verlinkungen findest du alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wir kennen uns ja quasi auch aus einer Fortbildung, auch über die KPNI, nämlich den Intermittent Living Coach. Ich stolper jedes Mal über dieses Wort, aber im Endeffekt, das ist ja auch eine Fortbildung. Jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, was wir da gemacht haben, habe ich jedem gesagt, dass wir ausgewildert wurden quasi in der Hinsicht, um mal so ein bisschen Natur wieder zu spüren, gucken, wo ist das Original unserer Gesundheit her. Fand ich sehr interessant, und da haben wir ja auch ein paar Mal zusammengesessen. Deshalb finde ich die Idee des Krügerhofes unfassbar interessant. Deine Gedanken dazu, da werde ich dich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer dazu ausquetschen. Es geht ja auch in die Richtung, in der ich gerne auch arbeite. Jetzt würde mich auch interessieren, dieser Intermittent Living Coach und die KPNI, auf welche Art und Weise haben die deine Arbeit und auch die Struktur auf dem Krügerhof beeinflusst?
Intermittent Living Coach gar nicht so sehr, weil das, was wir da gemacht haben, was wir in der Praxis angewandt haben, eigentlich zu 80% die Sachen sind, die wir hier auf dem Hof schon oder die ich für mich in mein Leben eigentlich seit fast 10 Jahren integriert habe, mindestens 10 Jahre. Die KPNI hat mich dahingehend sehr positiv beeinflusst, dass ich den evolutionären Gedanken der Natur, das, was dahinter steckt, was wir an natürlichen Abwehrkräften aufbauen können, was wir eigentlich machen sollten, wie wir eigentlich leben sollten, wie wir uns wirklich aktiv im Alltag bewegen können, was wir machen können und wie wir unsere Zivilisationskrankheiten, die wir haben, wie wir denen präventiv gegen uns gegenüberstellen können, da einfach ein bisschen gegenarbeiten können. Einfach das Verhalten, das, was wir aufgrund unseres Wohlstandes, den wir haben, mal zu hinterfragen und was das für Folgen hat, dieses Wohlstandsverhalten, diesen Luxus, den wir haben. Genau, und das war bei der KPNI letztendlich so, dass man da verschiedene, ich sag mal, Wirkmechanismen, vielleicht können wir nachher mal über solche Sachen nochmal reden, was das alles ist, wie der Körper auf dieses Verhalten reagiert, wie sich Krankheit entwickelt, wie sich aber auch Gesundheit wieder zurückentwickeln kann. Und das hat mich von Anfang an halt extrem fasziniert.
Jetzt habt ihr auch mit dem Krügerhof Angebote geschaffen, die, ich sag mal, wenn man sich das Angebot auch anschaut, sehr naturverbunden sind. Ihr habt die Back-to-Basic-Tour und ihr habt den Gesundheitsretreat auch noch dabei. Mhm. Vielleicht kannst du da so ein bisschen von erzählen. Geht ja auch in diese Richtung zurück in die Natur. Also der Name sagt es eigentlich schon wunderbar. Wie ist der Ablauf? Mit was für einem Ziel geht ihr diese Tour an?
Also der ursprüngliche Gedanke bei der normalen Back-to-Basic-Tour, die wir hatten, war eigentlich, die Leute mal das erste Mal was zu testen und einfach zu flashen. Gehen die drauf ein, machen die sowas mit? Ich habe es bei mir in der Familie erzählt, denen gesagt, Sascha, du spinnst, da geht doch keiner mit. Du läufst mit denen 5 Tage da durch die Eifel, ne? Ohne Handy, ohne Uhr, ohne Geld. Die kriegen nur ab und zu ein bisschen stimmt gar nicht, aber die kriegen nur ab und zu was zu essen, die können da nicht frei drüber verwalten. Die müssen sich nur anstrengen, die haben kein richtiges Bett, die haben keinen Whirlpool und nichts. Und da sollen die Geld für bezahlen? Ja, warum nicht? Wenn man denen versucht, den Mehrwert zu erklären, und dann war es anfangs tatsächlich so, dass ich kostenlose Infoabende gemacht habe, um den Leuten einfach zu erklären, was habe ich da vor, was möchte ich damit eigentlich bezwecken, warum kann man sowas machen, warum ist sowas denn sinnvoll? Ja, warum geht man 4 Tage durch die Natur, was macht das mit dem Immunsystem? Ja, ist gut fürs Immunsystem. Wenn das Handy weg ist, ja, ist auch ziemlich gut fürs Gehirn. Wenn man sich in einer Gruppe mit fremden, normalen Menschen abgibt, wie lange dauert es denn, bis die Maske fällt bei den Leuten? Ja, wir haben in unseren Jobs, haben wir häufig, ich setze mal eine Maske auf, wir sind jemand, dem Beruf angepasst, ne? Man hat so einen gewissen Verhaltensformen, die man hat, man spielt vielleicht etwas, und das ist dann aber auch da, wenn man durch die Natur wandert über 4-5 Tage, ist das nach 1,5 bis 2 Tagen ist die Maske weg und man hat wieder echte Menschen, die sind greifbar, man hat einen echten natürlichen Austausch mit den Leuten, man redet über Sachen, man lernt wieder Gestik, Mimik kennen von Leuten, was man sonst via E-Mail oder via Handy und so weiter vielleicht gar nicht so wirklich mehr kennenlernt. Und das sind Sachen, die sind unglaublich, unglaublich wertvoll. Und das merken die Leute dann auch, wenn sie bei der Tour dabei sind. Im Vorfeld muss man vielen die Angst und die Scheu erstmal nehmen, dass es gar nicht schlimm ist, in der Natur zu schlafen, dass wir da gewisse Vorkehrungen treffen, dass es auch nicht so dreckig ist. Krabbeltiere sind dann ein Thema, wo Leute dann wiederum Angst vorhaben. Witterungseinflüsse hat man natürlich auch. Aber auch da sind wir sicherlich immer ganz gut vorbereitet, wo man auch mal improvisieren muss, wo man als Team zusammenhalten muss, wo man als Team was schaffen muss, was viele auch nicht mehr kennen. Heute sind wir in einer Gesellschaft, die eher so Einzelkämpfer ausbildet, sage ich mal. Jeder ist für sich. Und dieses Wir-Gefühl zu haben, das sind, glaube ich, Sachen, wenn man die wieder kennenlernt, das verbindet ja ganz, ganz stark.
Ist denn vom Klientel her, ist da jeder willkommen? Oder gibt es, also ich kann mir vorstellen, natürlich, gewisse Ängste sind damit verbunden, aber Angst überwinden ist ja auch so ein Thema. Aber gibt es jemanden, der gesundheitlich vielleicht nicht das ideale Klientel ist für diese Touren?
Ich sag mal so, man sollte keine Knieprobleme haben. Ne? Ansonsten, man darf ruhig übergewichtig sein. Die Frage ist immer, wie viel. Man muss ja schon gewisserweise sich bewegen können, aber das kann man individuell mit jedem Einzelnen eigentlich absprechen, welches Fitnesslevel die haben. Ansonsten kann da nahezu jeder mitmachen. Aus der Erfahrung heraus ist es so, dass viele auch aufgrund, ja, vielleicht der Psyche tendenziell noch eher einbrechen, als dass es jetzt rein von der muskulären Erschöpfung wäre, ne? Weil es doch was mit einem macht, wenn man so für sich unterwegs ist, über sich selber nachdenkt oder auch einfach anderen Input wieder bekommt, ne? Von den Leuten, die mitgehen, ne? Zu Hause ist es so, man befasst sich mit einem Problem, ja, und man hat ein, zwei, drei Leute, mit denen man darüber reden kann. Meistens die besten Freunde, Freundinnen oder die Eltern, dann ist es das aber auch. Und man kriegt aber auch immer von diesen drei Leuten ein ähnliches Feedback, weil, ne, die sind nicht umsonst, die mag man ja und die geben einem irgendwie immer ein ähnliches Feedback. Wenn man bei der Tour ist, sind diese drei Leute oder vier Leute meistens nicht dabei. Das heißt, mit denen kann man schon mal nicht reden über das Problem, was man hat. Dann könnte man sich jetzt aussuchen, ob andere einem irgendwie wohlgesonnen sind und man redet mit denen darüber. Wenn man das nicht macht, wählt man die andere Option, man sagt mal nichts. Man denkt mal drüber nach. Und das ist auch was zu Hause nicht stattfindet. Weil dieses drüber nachdenken sieht man ganz gut bei Leuten, die im Wartezimmer sitzen. Die können ganz genau 10 Sekunden nachdenken. Und dann kommt das Handy raus und muss sich wieder abgelenkt werden. Weil man hält diese Ruhe, diese Langeweile ja gar nicht aus. Und das ist was, was bei der Tour dann der Fall ist. Man hat diese Ruhe, man hat diese Langeweile und das setzt Veränderungen in Gang. Und das sage ich den Leuten noch immer genau so. Es ist nach der Tour anders als vor der Tour. Ich weiß aber nicht, was sich ändert. Es ist einfach dadurch, dass man in der Zeit einfach andere Möglichkeiten hat oder eben einige Möglichkeiten nicht mehr hat, mit seinen engsten Leuten zu reden, passieren Umdenkprozesse. Und das ist unglaublich wertvoll.
So ein Unterschied in den Generationen. Mein Eindruck ist tatsächlich, je jünger die Leute sind, umso kürzer ist die Aufmerksamkeitsspanne. Die Älteren, das ist wie gesagt auch mein Eindruck, die können noch ruhig sein oder für sich sein, mit sich sein. Würdest du das unterschreiben oder hast du einen anderen Eindruck, so von den Touren vor allen Dingen auch?
Bei den Touren ist es so, wie soll ich das beschreiben? Also vom Alter haben wir es dabei gehabt. Wir haben, der Jüngste war 19 und der Älteste 65, glaube ich. Also so die Spanne, das war wirklich alles dabei. Ich glaube, dass grundsätzlich, wenn ich das aus den Touren so wiedergeben kann, dass der ältere Schlachtmensch leidensfähiger ist als die Jüngeren. Die Jüngeren sind ein bisschen weicher vielleicht, weil es nicht mal irgendwie negativ bewertet sein soll, aber das ist so ein bisschen Durchbeißen bei so einer Tour, wenn so etwas anstrengender wird. Was die Ruhe angeht, ist es, glaube ich, einfach typabhängig. Ich versuche eben zwischendurch diesen so kleine Impuls-Workshops zu machen über ein paar Minuten, einfach um diesen Mehrwert zu erklären, warum es vielleicht mal gut wäre, jetzt mal ruhig zu sein. Wir machen auch schon mal so Schweigeläufe, wo wir einfach Abstand halten und jeder für sich mal die Ruhe hat, mal bewusst guckt, riecht, einfach das Ganze mal wahrnimmt, was gerade so in der Natur passiert. Ja, einfach um so ein bisschen so diese Achtsamkeit so ein bisschen zu schulen bei den Leuten.
Du hast auch schon angesprochen, der heutige Lifestyle. Mit viel Sitzen, Kühlschrank in Reichweite, Fernseher, Handy sowieso die ganze Zeit. Ne? Also ich glaube, der am besten trainierte Muskel heutzutage ist der Daumen vom ganzen Hoch und Runter und links und rechts swipen. Könntest du vielleicht mal so ein bisschen erklären, was das für negative gesundheitliche Folgen hat, wenn wir, sag ich mal, unser Bewusstsein in solche Sachen vertiefen und nicht mehr Kontakt zur Natur haben?
Frage, wo fängt man da an? Ne? Also es gibt, da kann man so viel drüber erzählen, kann man fast einen Podcast alleine von machen. Also ich glaube einfach, das Hauptproblem ist es heutzutage, dass wir eine Überflutung an Informationen haben. Über Handy, über E-Mail, WhatsApp, Facebook, Insta, was es nicht alles gibt. Dass so viel auf uns einprasselt, dass wir es gar nicht mehr wirklich sortieren können. Das Gehirn eigentlich nonstop beschallt wird damit. Wir dadurch ja so ein bisschen auch einen Kontrollverlust erleiden. Dieser Kontrollverlust, weil wir nicht mehr alles richtig ordnen können, auch dazu führt, dass wir halt häufig gestresst, gereizt sind, ja, und ja, dementsprechend das ganze Leben sich so. Man hetzt von Termin zu Termin, man muss noch dies, man muss noch das. Und dieses Mal durchatmen, das Gehirn ist einfach für viel, viel weniger Informationen gemacht. Wenn wir uns überlegen, rein in die Steinzeit zurückgehen, dann war deine und meine Aufgabe, vielleicht morgens aufzustehen. Da mussten wir uns, ne, kurz mal aufwärmen und dann durften wir loslaufen. Dann konnten wir irgendwie jagen. Ja? Die Frauen sind vielleicht losgegangen für 5 oder 10 Kilometer und haben Wasser geholt. Das war dann die Tagesaufgabe. Die einen gehen jagen, die anderen gehen ein bisschen Wasser holen. So. Und wäre vielleicht heute doch ein bisschen zu wenig, ne, an Anspruch, den wir dann haben. Aber trotzdem, dafür ist grob das Gehirn gemacht. Bei dem, was wir heute bekommen, ist es dann doch deutlich mehr. Wir müssen morgens die Kinder zur Schule fertig machen, Essen muss gemacht sein. Ich muss noch die E-Mails schreiben, ich muss aber auch noch für heute Mittag, ich muss noch einen Kuchen backen, ich muss dies noch besorgen, ich habe noch das Telefonat. Und das sind dann über den Tag gesehen, sind es dann 30, 40, 50 Aufgaben, die wir bekommen. Und das letztendlich führt dazu, dass das Gehirn einfach dauerbeschallt und dauergestresst und der Zustand dauergestresst ist. Großer Unterschied ist, früher haben wir uns bewegt, wir haben Muskelaktivität gehabt. Ja, wir durften den ganzen Körper benutzen, das hat ja verschiedene Auswirkungen auf den Körper. Den Stress, den wir heute haben, der ist im Sitzen oder vielleicht, wenn wir uns im Haus bewegen oder mit dem Telefon am Ohr. Das ist der Stress, den wir heute haben. Also wir bauen den ganzen Stress, den wir haben, den bauen wir nicht durch Bewegung ab. Und dieser Stress, der aufkommt, führt ja erstmal dazu auch, dass der Blutdruck sich erhöht, dass vermehrt Zucker ausgeschüttet wird. Und den können wir im Sitzen gar nicht verbrauchen. Bei der Bewegung, beim Kampf, beim Rennen und so weiter könnte dieser verbraucht werden. Das heißt, das ist schon mal eine Sache, die den Körper massivst schädigt, ja, langfristig gesehen auf jeden Fall. Und bei der Tour ist es letztendlich so, wir nehmen die Informationsüberflutung, weil es gibt kein Handy. Punkt 1. Die Leute haben Zeit nur für sich. Die müssen nicht auf die Kinder gucken, nicht auf den Mann gucken, sondern oder auf die Frau gucken. Die sind komplett für sich da, in der Gruppe, haben gewisse Aufgaben in der Gruppe. Aber es ist alles deutlich einfacher. Es sind 1, 2, 3, vielleicht mal 4 Sachen am Tag, die bewältigt werden müssen. Das räumt den Kopf schon mal auf. Zudem ist es so, wir bewegen uns den ganzen Tag. Auch das führt dazu, eine hohe Muskelaktivität. Ja, das sind alles Sachen, die einem dieses Körper spüren, wieder sich wohlfühlen, sich abends einen Schlafplatz zu bauen, sich hinzulegen abends nach einer solchen Erschöpfung. Das führt einfach dazu, dass man sich wirklich wohlfühlt. Und man kommt eigentlich da an, ja, wo der Körper nahezu jeden Abend ankommen sollte, wenn man eigentlich auch wieder vernünftig schlafen möchte. Das wäre das nächste Thema. Schlaf ist heutzutage auch ein Riesenthema, was viele nicht mehr so gut können. Aber da kann man auch nochmal einen extra Podcast zu machen, was die Schlafqualität angeht. Also da gibt es ja durchaus viele Punkte, die man ja auch versucht in der Tour über kurze Impulsworkshops, so ganz kleine Sachen, wo man abends drüber spricht, wie sieht es mit dem Schlaf aus, warum ist das wichtig, mit der Bewegung zwischendurch. Da versuche ich in den Situationen die Leute mal so ein bisschen abzuholen, um das eben auch mal spüren zu lassen, was gerade passiert.
Was ich meinen Klienten gerne erkläre, ist mein Lieblingsbeispiel, das ich immer nehme, dieses typische, wir in unserem Körper sind auf einer alten Software unterwegs und haben einen enorm unbekanntes Neues drumherum geschaffen. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren, wir hatten auch im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, was für eine Geschwindigkeit mittlerweile Entwicklung von manchen Umständen, sei es KI oder sonstiges, was das für eine Geschwindigkeit aufnimmt. Damit kommen wir ja gar nicht hinterher, also unsere Software vor allen Dingen. Und irgendwann gibt es dann ein Mismatch, bei den einen ein bisschen früher, bei den anderen ein bisschen später. Die Folge ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, und zwar, wir werden krank, körperlich. Und da kann es ja wirklich von sehr globalen Problemen hinkommen, Richtung Erschöpfung, Müdigkeit im Dauerzustand. Es kann aber auch Gelenkschmerzen kommen. Bei Sportlern sind es die Verletzungen, die auf einmal auftauchen und keiner weiß, woher es kommt. Beobachtet werden kann, dass irgendwo immer irgendwelche Stressoren unterwegs sind. So wie du es beschrieben hattest, früher war es Stressor an, Stressor aus. Und heute ist es so ein bisschen so ein kleiner virtueller Stress, nenne ich es mal. Die Hypothek, die noch bezahlt werden muss, oder der Krügerhof, der noch nicht ganz fertig ist, das geht mit dir mit. Du siehst es aber nicht. Im Endeffekt macht es aber einen trotzdem krank. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du mit den Leuten auf Tour bist, was ist so das, was den Leuten am meisten schwerfällt? Ist es der Kontakt mit der Natur oder der Verzicht eher auf Handy und Luxus? Gibt es da irgendwas, wo du schon ganz viel Feedback zu bekommen hast?
Die Frage ist spannend, weil das ist auch individuell, aber ich versuche mal so zusammenzufassen, wie ich die meisten halt wahrnehme. Wenn man losläuft, ist es tatsächlich so, dass die ersten 3, 4 Stunden immer so der Griff an die Hosentasche, wo ist mein Handy? Ja, so, dass man das mal als erstes eigentlich dann so sieht bei den Leuten. Aber es ist dann an dem Abend eigentlich, haben sie sich mit abgefunden, weil Handy ist jetzt nun mal nicht dabei und funktioniert eben nicht. So, und dann lernen die Leute eigentlich erstmal zu schätzen, wie schön das ist, nicht immer abgelenkt zu sein, sondern viel, viel mehr diesen Moment, den man da gerade hat, bewusster wahrzunehmen. Also dieses Hier und Jetzt so ein bisschen mehr zu genießen und nicht so in diesem Handy, in der Handywelt unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil. Dann ist es so, dass die Ruhe in der Natur den meisten Menschen unglaublich gut tut. Und das hört man dann häufig. Ich habe einige auch hier noch im Training, nicht nach der Tour schon mal, oder wie war es für dich, das zu Hause ankommen? Boah, total krass. Ich habe mein Handy ausgelassen, noch bis zum nächsten Tag habe ich gar nicht angemacht. Und ich lasse jetzt auch das Radio im Auto aus. Das beschreiben zum Beispiel viele, die sich einfach so ein bisschen diese Geräuschkulisse, die, wo wir immer beschallt werden, immer das Gefühl, wir müssen irgendwie entertained werden, dass sie das abschalten, um mal so ein bisschen mehr diese Lautstärke rauszunehmen. Das sind so die einfachen Sachen. Und dann sind es natürlich ganz individuelle Sachen, wo Leute sagen, okay, ich merke, ich müsste da was ändern, ich müsste da was ändern. Hält auch jeder dann unterschiedlich durch. Einige werden sich der Probleme deutlich bewusst, gehen danach weiter, sagen vielleicht, oh, vielleicht wäre es mal ein Coaching sinnvoll, ein paar Sachen mal anzugreifen oder aber auch die Ernährung umzustellen. Wir gucken ja, mit der Ernährung ist ja das Gleiche. Unser Wohlstand, den wir haben, ne, gibt die Möglichkeit, der Kühlschrank steht um die Ecke. Wir können eigentlich 24 Stunden lang essen, wenn wir möchten. Machen ja viele auch dann zu viel mit dem Essen, sieht man ja häufig dann auch. Und ja, kommt so vor leider. Und wenn man denen so ein bisschen das Verständnis gibt, dass wenn wir morgens in der Steinzeit am Feuer wach werden oder wach geworden sind, dann liegt da nicht das fertige Butterbrot oder Schnitzel, in dem wir uns da jetzt dran begeben können, sondern es geht erstmal, dass man sich eventuell morgens schon mal bewegt und vielleicht nüchtern bewegt, um den ganzen Stoffwechsel einfach mal so ein bisschen dahin zu trainieren und eine Aktivität zu leisten, ohne was zu essen. Und das machen wir zum Beispiel bei der Tour genauso. Es gibt da kein Frühstück. Wir bewegen uns morgens. Wir machen jetzt keinen Sprint und kein krasses Workout, aber wir werden auf jeden Fall mal ein paar Kilometer, ein paar Stunden laufen mit Gepäck. Wasser haben wir dabei, das ist gar kein Thema. Man kann trinken, auch da versuchen wir das ein bisschen seltener zu machen und nicht nonstop zu trinken, aber so ein bisschen so, wie es jeder für sich braucht. Und dann gibt es gegen Mittag, gibt es dann irgendwann einen Snack. Aber das ist auch so, dass die Teilnehmer auch gar nicht wissen, wann es diesen Snack gibt. Gibt es denn um 11, 12, 1? Ich weiß das, ich kann ja ein bisschen drauf gucken, wie spät es ist, weil ich habe ja noch eine Uhr dabei, damit ich so ein bisschen den Tag organisieren kann, aber der Rest halt nicht. Und dann versucht man das so ein bisschen flexibel zu gestalten, eben nicht zu sagen, die Jagd ist pünktlich um 11 Uhr beendet, sondern man weiß eben nicht, wann man erfolgreich war. Und genauso machen wir es mit dem Essen letztendlich auch. Es gibt mittags einen kleinen Snack und abends dann in der Nähe vom Schlafplatz kriegen wir dann Essen gebracht. Und dann gucken wir natürlich auch, dass das, ich sag mal, nicht Pommes und Nudeln und solche Geschichten sind, sondern schon eher ein naturgetreues Essen. Sprich viel Gemüse, Obst, ein bisschen Fleisch, Ei, vielleicht auch mal Fisch. Ne? Das ist dann so der Anspruch, den wir dann haben, den Leuten einfach ein gesundes Essen dann nahe zu bringen. Und dadurch, dass die Leute, weil die eben nicht so viel gegessen haben, auch wieder Hunger verspüren, Appetit verspüren, kriegen die auch ganz anderen Zugang wieder zu Lebensmitteln. Weil das ist auch häufig so, wenn man zu Hause ist und man ist das vielleicht nicht so gewohnt mit den gesunden Lebensmitteln, dann sind ja viele Sachen, die schon fertig verarbeitet sind mit Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und, und. Salzig ist ein Thema, was viele auch gar nicht mehr so rausschmecken. Und das sind Sachen, die nach der Tour dann von den Leuten deutlich anders wiedergegeben werden, dass die diese ursprünglichen Sachen wieder kennengelernt haben, aber auch logischerweise ein bisschen daher, weil wir die Situation ja auch erzwungen haben bei dieser Tour. Wir sind gewandert, das Essen gab es erst dann, wenn wir das gesagt haben. Und waren jetzt eben nicht so, ich hole mal eben die Beefy aus der Tasche oder sowas, ne? Oder Mars oder Snickers. Und genau, das sind so die Sachen, wo man sich so ein bisschen zu zwingt, aber dadurch, durch dieses Selbsterleben, diese Compliance einfach auch wieder kommt, dass die Leute tatsächlich, ja, das wieder schätzen lernen.
Wie kommen denn die Leute an ihre Grenzen auf der Tour? So wie du es gerade beschrieben hattest, da wird es ja ein paar Leute geben, die sehr nach ihrer Uhr leben und um 13 Uhr ihr Mittagessen auf dem Tisch haben müssen, sonst sind sie um 13.05 Uhr schon nicht mehr ansprechbar. Um 17 Uhr muss das Abendessen da sein. Hast wahrscheinlich auch solche Kandidaten bei dir vor Ort. Wie sehr triggert diese Unbekanntheit in der Zeit überhaupt und wie sehr kommen die dann an ihre Grenzen?
Auch unterschiedlich. Die Leute, die öfters dabei sind, die kennen das Spielchen ja, die neu dabei sind. Die Tour geht mittwochs los und donnerstags ist für mich der schwerste Arbeitstag bei der Tour. Das kann ich dir so sagen. Es wird so viel geschimpft, also von Arschloch und die Scheiße mache ich nie mehr. Das sind also O-Ton. Das ist das, das mache ich nur einmal. Gehört aber mit dazu. Ich nehme die Leute auch gerne zur Seite und erkläre denen mal, was gerade passiert. Und ein krasses Beispiel dabei war, ich habe einen gehabt, der kam zur Tour und hat auf dem Hinweg noch eine Flasche Cola getrunken. Zur Tour. Kann man machen, aber muss man vielleicht nicht. Und da ist eh alles Quatsch. Und ja, ich schaffe das schon, so ein bisschen einen auf cool gemacht und hat sich dann die Flasche Cola reingehauen. So, ersten Tag ging es dann auch noch so gerade, war abends dann schon das Essen da, war der Erste, der stand auf jeden Fall essen wollte. Ne? Und dann sind wir dann donnerstags morgens weitergelaufen und dann war noch keine 9:30, viertel vor 10, gerade eine Stunde, anderthalb unterwegs, hat er sich hingesetzt, Schweißausbrüche, war am Zittern, war nur am Schnauzen, wollte sofort abgeholt werden. Ich sage, geht jetzt aber gerade hier nicht, wir sitzen gerade mitten im Wald. Und ich habe ihn dann mal versucht, was gerade passiert im Körper, ne? Dass er total, also gerade mal einen Zuckerentzug hat und dass der Körper da gerade gar nicht mit klarkommt. Und die Gruppe war natürlich auch, boah, krass, was sagt denn da gerade? Was ist mit dem denn los? Und der muss in den Krankenwagen. Ich sage, der braucht keinen Krankenwagen, das ist alles gut, das läuft schon. Wir geben ihm jetzt ein bisschen Zeit. Und dann sind wir dann 3-4 Stunden sitzen geblieben. Ich habe ihm das so ein bisschen erklärt, so ein bisschen abgefangen. Und dann sind wir weitergelaufen. Angepasst, natürlich nicht so intensiv. Und habe ihm erklärt, dass er den Tag jetzt rumkriegen muss und ab morgen, also ab Freitag, wird es dann anders sein. Dann hat der Körper so ein bisschen das Umschalten hinbekommen. Ja, er hat sich dann darauf eingelassen und an dem Freitagmorgen ging es dann deutlich besser. Und er sagt, war krass, was war das denn gestern? Ja, ich sage, das ist dein Problem, was du hast mit deiner Ernährung und vor allem mit deinen Getränken, ne, die für ihn total normal sind. 2-3 Liter Cola am Tag war normal für ihn. Und er hat einen ganz, ganz neuen Einblick bekommen, was man denn Besseres machen könnte für den Körper und dass es auch funktioniert. Weil der war im Alltag so abhängig von diesem Energiekick zwischendurch über die Cola, dass er das gar nicht, dass er selber gar nicht von weggekommen ist. Das lernt man auf harte Art und Weise dann irgendwie so ein bisschen spüren, also in der Natur.
Kannst du ein bisschen erklären, was es auf langfristige Sicht für gesundheitliche Probleme gibt, wenn wir so abhängig sind von solchen Dopamin-Kicks, sage ich mal? Hier war es jetzt die Cola oder das Fanta Sprite, wie auch immer, aber es gibt ja auch das Handy. Ne? Das ist ja auch nichts anderes als ein Dopamin-Kick.
Ja, es ist, letztendlich geht es ja darum, dass wir uns von diesen Sachen komplett abhängig machen. Du sagst gerade über Dopamin, ne? Das schießt immer ins Gehirn wieder ein und befriedigt uns in diesem Moment für ganz, ganz kurze Zeit. Aber mal wirklich dieses Runterfallen, mal bewusst auch das Gegenteil vom Serotonin mal zu spüren, im Hier und Jetzt zu sein und nicht nur dieses nach vorne, weiter, schneller und ne, immer nur Gas geben, sondern mal Tempo rausnehmen, mal zu reflektieren, mal innehalten, mal das, was man hat, mal zu genießen oder den Moment einfach mal zu genießen. Das sind Sachen, die finden ja so gar nicht mehr wirklich statt, weil wir einfach so getrieben sind, ob es der Job ist, ob es die Familie ist, was man alles noch erfüllen muss, diese endlosen To-Do-Listen, die wir eh niemals schaffen werden. Ja? Aber wir kommen ja nie an und wir treiben uns dadurch eigentlich so ein bisschen, ja, eigentlich mit Vollgas gegen die Wand. Und wir hatten eben noch, hast du ganz kurz angeschnitten, wir machen ja auch diesen Gesundheitsretreat, wo wir jetzt in Schweden waren, das ist eine Gesundheitswoche, wo wir ein ganz, ganz tolles Haus haben und wo wir auch dann an Wanderungen gemacht haben. Wir hatten Sauna, wir haben Eisbahnen gemacht. Ganz, ganz viele Sachen, alles, was so zum Thema Gesundheit gehört. Und gerade in Schweden ist ja von der Natur auch einfach fantastisch. Ne? Wir sind dann durch den Wald marschiert und da war auch so eine Lichtung, wo ich der Gruppe dann gesagt habe, okay, wir haben ja gewisse Atemübungen im Vorfeld geübt und jetzt verteilen wir uns hier auf dieser Lichtung. Jeder hat Abstand zum nächsten über 50 Meter gehabt, dass man so gar nicht für sich ganz alleine war in diesem Wald. Und dann haben wir einfach mal so gewisse Atemübungen gemacht. Und da versucht einfach mal jetzt in diesem Hier und Jetzt mal anzukommen und diese Atemübungen mal durchzuziehen. Und ich hatte mir die Uhr gestellt, um mal zu gucken, ne, wie lange läuft das Ganze denn, habe die mal atmen lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, wir sind durch, wir kommen mal wieder zusammen und erklärt mal, sagt mal, wie ihr es gerade wahrgenommen habt. Wie war das denn für euch? Ja, einige kamen mit Tränen in den Augen sogar an, weil das so intensiv war, nur von dem Atmen, diesen Moment einfach mal zu genießen. Dann habe ich auch gefragt, wie war denn euer Zeitgefühl dabei? Ja, boah, Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, ich sage nicht ganz, wir waren jetzt bei 50 Minuten. Die haben also das Zeitgefühl war auch einfach weg. Aber das sind Sachen, die erleben wir so in unserem Alltag einfach nicht mehr. Und ich versuche über diese Touren, die Leute dahingehend einfach mal zu inspirieren, was ist alles möglich, ohne dass man da irgendwelche teuren Maschinen oder Medikamente oder sonstige Sachen braucht, sondern wir haben so viel, was eigentlich täglich verfügbar ist, was wir machen können, wenn wir denn möchten und wenn wir vielleicht wissen, wie. Und wir müssen es einfach mal anpacken. Da muss man nicht 100 Sachen machen, mit einer Sache mal anfangen, um damit schon mal die erste Veränderung hinzubekommen. Das ist das, was ich eigentlich versuche, über diese Touren den Leuten nahezubringen.
Ist irgendein Eintrittstor, sage ich mal, wo du aus Erfahrung sagen kannst, wenn du mit einer Sache anfangen möchtest, Und vor allen Dingen, wenn das Bewusstsein dafür da ist, dass du was verändern möchtest, als Voraussetzung. Womit die Leute anfangen können, ist es jetzt, sage ich mal, täglich spazieren gehen oder sich in die Sonne stellen oder, ich sag mal, atmen tun wir ja sowieso alle. Es geht ja ums bewusste Atmen dann in der Hinsicht. Gibt es was, was den Leuten für den Alltag sehr, sehr einfach fällt, das vielleicht zu integrieren?
Das ist auch nur eine sehr gute Frage, weil kann ich ja so viele Sachen sagen. Wenn ich jetzt auf eine Sache beschränken sollte.
Es dürfen auch drei, sollte, also, dreieinhalb sein. Das ist auch gar kein
Problem.
Drei,
dürfen mehrere Sachen sein. Also viele Sachen müsste man so ein bisschen herangeführt werden. Also Atmung finde ich mega gut, aber finde es auch wichtig, dass man richtig herangeführt wird. Einfach damit das Thema Atmung auch locker ist, die Atmung richtig gemacht wird und man eben nicht, ich muss jetzt das und das machen. Da gibt es ja einen gewissen Spielbereich, in dem man sich bewegen kann, was Atmung angeht. Kann man aber, wenn man einen Workshop dazu gemacht hat, kann das jeder zu Hause machen. Und man fährt in den Wald und macht die Atmung da. Eisbaden finde ich für mich ein Gamechanger. Finde ich super, super gut. Ne? Mache ich jetzt seit auch mittlerweile über 10 Jahren. Und finde es einfach klasse, den Körper zu spüren. Aber auch da vielleicht sinnvoll, das mal vernünftig erklärt zu bekommen, um eben so ein paar Anfangsfehler sein zu lassen. Was ganz Einfaches, was wirklich, glaube ich, jeder sofort machen kann, ist, so ein 3-Minuten-Tagebuch abends zu führen und 3 Sachen aufzuschreiben, für die er dankbar ist, die an dem Tag waren. Das ist ganz Einfaches, da braucht man jetzt nicht viel, kann sich jeder ein Blatt nehmen und einen Stift nehmen und kann einfach mal das Ganze einteilen und 3 Sachen aufschreiben, um das, diese Dankbarkeit, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Man kann immer Sachen besser machen, in dem Fall auch 100 Sachen eigentlich besser machen könnte. Aber vielleicht mal 3 Sachen rauszupicken, für die ich, so wie mein Leben jetzt ist, dankbar bin. Und dadurch, wenn ich das über Wochen, über Monate gemacht habe, die Sachen, man wird vielleicht dann auch merken, es wiederholt sich von Tag zu Tag, das ein oder andere vielleicht auch. Was aber gut ist, dass man so ein bisschen so eine Basis kriegt und dadurch vielleicht schafft zu reflektieren und sich auch bewusst zu machen, dass das Leben, so wie es ist, eigentlich schon ziemlich geil ist, was wir so haben, so wie wir das hier haben. Und dadurch vielleicht schafft ein bisschen Tempo im Alltag aus dem ganzen Wahnsinn, den wir so erleben, rauszunehmen. Das wäre vielleicht ein ganz, ganz einfacher Tipp. Und das haben wir auch bei den Touren natürlich drüber gesprochen. Das mache ich nicht bei den Touren mit den Leuten. Ich gebe das einfach nur mal mit. Da darf jeder das natürlich selber entscheiden, weil das Sachen sind, die eigentlich erst funktionieren, wenn man das wirklich Wochen oder Monate macht. Damit einfach das Gehirn aufgrund dieser ewigen Wiederholung das irgendwann noch einsieht, dass wir es eigentlich ganz gut haben.
Stimmt allerdings. Und da ist ja auch unfassbar viel Wahres dran. Ne? Der heutige Alltag, der uns ja sehr verschleiert, sage ich mal, für sehr, sehr viele gute Sachen. Mit so vielen Leuten, mit denen man sich unterhält, die eigentlich gefühlt immer nur die Haare in der Suppe suchen, nicht genießen können, alles schlecht reden wollen. Und da sitzen ja irgendwo auch die Probleme, die sie gar nicht angehen möchten. So, was ich den Leuten auch immer vermitteln möchte, ist, die Kontrolle selber zu übernehmen, sonst übernimmt es irgendwer anderes, vielleicht sogar Ärzte. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so entspannt, der Alltag, wenn man es im Gegensatz selber in der Hand hat, das Bewusstsein zu erweitern oder vielleicht erstmal zu wecken überhaupt wieder mal. Irgendwann ist das ja verloren gegangen. Früher haben wir gespielt draußen mit Freunden und wollten nur raus. Heutzutage die Leute aus der Wohnung zu treten, das ist ja auch manchmal so eine Kunst. Die fühlen sich dann nur wohl, wenn sie die Tür zumachen können, keine Leute sehen, keine Sonne sehen. Also viele Problematiken, die man sehr sanft auch angehen kann. Was man auch nicht sanft angehen kann, das hattest du nämlich schon erwähnt, dein Favorit ist nämlich mein Endgegner, das Eisbaden. So, wir hatten auch bei der Intermittent Living Coach Woche Berührungspunkte mit dem Eisbaden. Da habe ich jetzt gemerkt, also das war eigentlich für mich immer ein No-Go, weil das ist nicht meins gewesen. Ich habe mich da trotzdem reingesetzt, habe ein paar Sachen über mich selber gelernt, auch auf längeren Touren, die wir dann gemacht haben. Das war schon sehr, sehr spannend. Das Eisbaden, das bietet ihr auch als Workshops im Krügerhof an. Warum ist das Eisbaden gesund, wenn es doch so weh tut?
Wenn es doch so wehtut, ja. Also wenn es wehtut, dann ist es ja so, dass die mögliche Atemtechnik, die im Vorfeld eigentlich gemacht werden soll, nicht richtig ausgeführt wurde. Also man kann das ja mittlerweile, und das ist auch so ein bisschen so die Idee von dem Workshop. Also kommt auch die Frage, muss ich einen Workshop machen, um Eis zu bahnen? Ich kann mich ja so ins Eiswasser setzen. Ja, klar, kannst du. Aber häufig ist es so, man macht einige Sachen falsch. Und ich finde es ganz wichtig, und das erkläre ich im Workshop auch ganz bewusst so, dass diese Erstkonditionierung mit dem kalten Wasser eigentlich positiv ist und nicht negativ. Also negativ, das, was du gerade gesagt hattest, warum tut es so weh? Wenn man nicht richtig vorbereitet ist, ist das ins Wasser gehen, ist Kälte, ist Schmerz, ist Flucht, Panik, hier muss ich weg, das halte ich nicht aus. Das ist so das erste Gefühl, was man mit dem kalten Wasser hat, wenn man nicht so trainiert ist, beziehungsweise nicht richtig herangeführt wird. So, es gibt aber eine Atemtechnik, einige kennen das vielleicht schon über Wim Hof, das ist eine Möglichkeit, wie man in die Atmung reingehen kann, wo man sich mental darauf vorbereitet, dass man ins Eiswasser hereingeht. Dann über die Atemtechnik kann man im Körper einen pH-Wert so ein bisschen verändern, dass das Schmerzempfinden deutlich reduziert wird. Das heißt also, es tut auch nicht mehr so weh, wenn man ins Wasser geht. Und dann mache ich das so, dass ich die Leute, wenn wir ins Wasser gehen, begleite, auch beim Reinsetzen ins Wasser über die richtige Atemtechnik, ja, dass man sich ganz, Anführungsstrichen, zügig reinsetzt und dann die ersten 5 bis 6 Atmungen im Wasser auch richtig macht. Und dann kommt man in diese Ruhe, und ist dieser Panik, dieser Fluchtreflex, den man hat, den kontrolliert man. Das heißt also, ne, das Gehirn greift wirklich auf den Körper zu, reguliert das Ganze, und wir kommen dann in so eine, ich nenne es mal Akzeptanzphase. Wir sitzen dann in dem kalten Wasser, bewerten das Wasser aber rein mit, das Wasser ist kalt und keine andere Wertung, es tut jetzt nicht weh oder das und das passiert, sondern es ist kaltes Wasser, aber ich kann es kontrollieren. Und dadurch, dass man das schafft beim ersten Mal, einem richtigen Eisbaden, ist es so, dass die Leute eine positivere Einstellung zum Eisbaden haben und nicht im Kopf, boah, das war ja voll stressig, Hilfe, da musste ich sofort raus, ich habe Panik bekommen. Wenn das übrig bleibt beim Eisbaden, ist es schade, weil das sollte es eigentlich nicht sein. Und Eisbaden sollte auch kein Muss sein, eigentlich ist es ein Geschenk, dass man das kann, wenn man das beherrscht, auch vom Kopf her, ist es, was an gesundheitlichen Effekten da dran hängt, von, wäre es wahrscheinlich zu speziell, von braunem Fett und beigem Fett und mehr Energie und wirklich ein Dopaminschub, wo man Freude spürt, wo man seinen Körper wieder richtig spürt. Darum ist das für viele Leute, die depressiv oder Burnout oder solche Geschichten haben, ist das ein Gamechanger, kann das sein, mit dem Eisbaden anzufangen. Aber ich finde, man muss halt richtig herangeführt werden und eben nicht, das schlägt mir immer so ein bisschen auf den Magen, sage ich, weil ich immer sehe, wie die Leute auf Instagram alles pushen. Der hat da 10 Minuten gemacht, der 15. Und wie lange schaffst du und schaffst du noch länger? Das ist gar nicht meine Auffassung vom Eisbaden. Beim Eisbaden geht es darum, sich selbst mental darauf einzulassen, in das Eiswasser reinzusetzen, den Körper kennenzulernen, welche Signale schickt mir mein Körper, bis wohin kann ich das ausreizen, wann ist meine Grenze erreicht und meine persönliche Grenze kennenlernen, wann gehe ich raus, auch zu akzeptieren, dass es gute Tage gibt, dass es schlechte Tage gibt. Das finde ich deutlich, deutlich wichtiger, als irgendwie einen Wettkampf davon zu machen. Verkauft sich nicht so gut wahrscheinlich, aber ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man da auf den eigenen Körper lernt zu hören und verstehen lernt auf jeden Fall.
Heutzutage auf Social Media irgendwelche Wettkämpfe mitmacht, der ist sowieso nicht ganz dabei oder sollte das auf jeden Fall nicht machen, weil da wirklich viel, viel Blödsinn von teilweise auch trainierten, gelernten Leute, die das Jahrzehnte machen, vorgemacht wird und da hinterher zu kommen, sei es mal dahingestellt, ob das jetzt Sinn macht, was die Leute machen oder nicht. Also da sich zu vergleichen, ist ja sowieso auch problematisch. Du hattest gesagt, dass die Depression zum Beispiel eine Krankheit wäre, die davon profitieren würde. Gibt es sonst noch irgendwelche, also psychisch und körperliche Problematiken, wo das Anwendungsgebiet tatsächlich auch das Eisbaden wäre?
Grundsätzlich alle Erkrankungen mit entzündlichen Prozessen, Autoimmunerkrankungen und so weiter, sicherlich sinnvoll. Als Prävention gegen Krebs dient es, ne? Das können wir machen. Das ist letztendlich so, dass wenn wir dieses, gerade ganz kurz erwähnt, braunes und beiges Fettgewebe aufbauen, dass wir darin auch mehr Mitochondrien aufbauen. Mitochondrien sind Kraftwerke in unseren Zellen, die wir haben, die für uns Energie produzieren oder dem Körper Energie bereitstellen und dadurch auch eine deutlich bessere Regeneration da ist, ne? Im Gehirn haben wir die meisten Mitochondrien zum Beispiel. Das ist bei vielen Long-Covid-Leuten, ne, wenn man es mal nimmt, wenn der Virus die Zelle befällt, die Mitochondrien kaputt macht, haben ganz, ganz viele haben chronische Müdigkeit, also die Erschöpfung, die können sich nicht mehr gut konzentrieren, die können den Gesprächen nicht mehr folgen. auch depressives Verhalten, dass sie sich halt zurückziehen. All solche Geschichten ist häufig aufgrund dessen, dass einfach zu wenig Mitochondrien oder zu viele kaputte Mitochondrien im Kopf sind und nicht genügend Regeneration stattfindet. Die schlafen irgendwann auch nicht mehr gut. Heißt, ich habe diese Schlafregeneration auch nicht mehr. Und dann ist Eisbaden als Beispiel eine Möglichkeit, Mitochondrien wieder aufzubauen. Es gibt noch mehrere, die die Natur für uns da parat hält, ne, um diese Mitochondrienproduktion neu, nennt sich Autophagie. Ja, das ist der Fachbegriff dafür. Da wäre also Eisbaden das eine Thema, Fasten wäre ein Thema, was Autophagie anregt. Aber auch ja, bei Long-Covid-Leuten habe ich bei uns hier am Hof, dass einige da sind, Hypoxietraining, das ist ein Höhentraining, was die Leute mit einer Maske bekommen. Auch dabei bauen sich Mitochondrien auf. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich die angenehmste Variante. Man legt sich auf den Stuhl und durch diese Höhenluft oder durch weniger Sauerstoff wird dieses Ganze halt angeregt im Körper. Das sind alles Möglichkeiten, die man letztendlich einsetzen kann, um Mitochondrien eben aufzubauen. Und dann Mitochondrien, mehr Energie für den Körper, eine bessere, also wenn wir nachts in den Schlaf gehen, hat der Körper mehr Energie und kann diese Selbstheilung auf verschiedenen Ebenen, der Körper entscheidet, wo letztendlich stattfindet, kann diese Selbstheilung auch besser stattfinden. Und dadurch ja, kann man eigentlich sagen, dass Eisbaden für super, super viele Krankheitsbilder eigentlich ja, eine Riesenmöglichkeit ist, dagegen zu arbeiten.
Wenn die Leute Interesse daran haben, mit dem Eisbaden zu starten, sich vielleicht aber am Anfang noch nicht trauen, ins Eiswasser mit dem Körper reinzuspringen, gibt es eine Möglichkeit oder was würdest du denen empfehlen, sag ich mal, unter der Dusche zu machen, eine Atemübung? Da hattest du ja von Wim Hof gesprochen. Vielleicht könntest du das erklären, ein bisschen genauer, wie das vonstatten geht und wie die schon mal selber starten könnten mit dem Eisbaden oder Kälte, Wasser, Duschen, wie auch immer. Weil ich glaube, wenn du von 0 auf 100 startest, könnte es ja jetzt auch vielleicht eher der Schock werden, wo du dann eher davon abgeneigt bist, danach weiterzumachen.
Kann man und möchte ich auf die Schnelle gar nicht erklären, aus folgendem Grund, weil ich glaube, da möglicherweise einige Sachen vergessen werden meinerseits, um das Leuten richtig zu erklären. Die haben nicht die Möglichkeit zu fragen oder ein richtiges Video, was man machen würde, nur eine Anleitung dazu. Wichtig ist es, diese Atemübungen zum Beispiel niemals in der Eistonne zu machen oder unter der Dusche zu machen, ne, wo ich mir schwindelig werden kann, wo ich umfallen kann, wo ich bewusstlos werden kann und, und. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich im Vorfeld über die Atmungen zu informieren. Ne, da gibt es verschiedene YouTube-Kanäle. Man könnte mir eine E-Mail schreiben, man kann zum Workshop kommen, damit man es einmal richtig lernt und eben auch die Risiken lernt. Weil es gibt auch einige Fälle, in denen vielleicht Eisbaden kontraindiziert werde. Ne? Wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion hat, macht es keinen Sinn. Bin ich extrem gestresst, habe ganz wenig Schlaf, ja? Reagiert mein Nervensystem eventuell nicht richtig oder eher negativ auf diesen Stressreiz, der da kommt durch die Kälte. Ja? Wenn ich einen Blutdruck habe, der nicht eingestellt ist, einen zu hohen Blutdruck, kann es sein, dass ich in eine Blutdruckspitze reinkomme über das Eisbaden. Das sind alles Sachen, da sollte man eigentlich dann auch im Vorfeld schon wissen, dass das nicht das Richtige ist. Ich mache einfach mal Eisbaden oder einfach mal kalt duschen. Ansonsten geht es halt darum, dass diese Technik, die man anwendet, Atemtechnik, es gibt wie es verschiedene, ist eine Apnoe-Technik. Ja? Man atmet eigentlich eine Hyperventilationstechnik. Man atmet vermehrt CO2 ab aus dem Körper, damit sich der pH-Wert im Körper zum basischen hin ändert. Und dadurch eben wir sehr lange die Luft anhalten können und diese sind eine Art Meditationsphase im Vorfeld durchleben oder durchlaufen. Und durch diesen herabgesetzten CO2-Wert, durch dieses basische, eben das Schmerzempfinden im Körper deutlich reduziert wird. Und das ist das, was man am Anfang beim Eisbaden anwendet. Führt dazu, dass wir einfach so eine kleine Meditation vorne weg haben, einfach mal so ein bisschen Zeit für uns ist, wo wir runterfahren können, was schon super ist, aber auch das Einsteigen ins Eiswasser deutlich erleichtert. Gerade am Anfang, wenn man längere Zeit dabei ist, wie bei mir jetzt zum Beispiel, mache ich die Atemübungen leider viel zu selten. Aber ich habe es halt auch von der Atmung, wenn ich ins Wasser reingehe, von der Konzentration, von der Compliance, die da ist, kriege ich das ganz gut hin, dass ich auch ohne Atmung ins Wasser gehen kann. Aber das kommt halt im Laufe der Zeit und mit der Übung.
Dann der Unterschied zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen kennt man ja aus dem Sport auch. Früher hat man sich aufgewärmt, weil man ja alles richtig machen wollte. Irgendwann lässt man es dann auch schleifen, aber im Endeffekt weißt du ja, wo es geht und wie es geht. Das, was ich den Leuten, wenn die sowas ausprobieren wollen, auch immer sage, wenn, dann in kleinen Schritten und nicht alleine sein. Ne? Weil du es ja auch gesagt hattest, ne? CO2 abatmen, das manchen Leuten wird ja auch gerne mal schwindelig dabei oder wenn sie im kalten Wasser sind, da können sie ja zum Beispiel erstmal mit den Füßen reingucken, was der Körper dann macht. Ne? Manchen, wie gesagt, die kriegen auch schon mal ein bisschen Kreislauf und dann peu à peu aufbauen und professionelle Hilfe einmal angeleitet werden und dann weißt du es ja, dann kannst du ja deine Tour selber fahren, sage ich mal, im Eiswasser.
Die groben Fehler zumindest vermieden werden. Dafür halte ich es immer sehr, sehr sinnvoll. Man kann auch zig Videos gucken, da findet man das sicherlich auch irgendwann raus. Aber wenn man schon mal weiß, was die groben Fehler sind, wie gesagt, eben nicht dieses Übertreiben mit der Atmung, niemals im Wasser, sondern immer alles vorher machen, gucken, wie reagiert mein Körper da drauf. Ne? Eventuell diese Kontraindikationen kennen, welche Warnsignale gibt mein Körper mir im Wasser. Wenn man das alles einmal gehört hat oder die Fragen stellen durfte, dann ist das alles kein Hexenwerk. Dann geht es einfach darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und das für sich in den Alltag zu integrieren.
Letzte Methode, auf die ich gerne zu sprechen kommen möchte, die hattest du vorhin auch angesprochen, die Hypoxie bzw. das Hypoxie-Training. Jetzt habt ihr keinen riesengroßen Berg am Krügerhof stehen, dass ihr auf 6.000, 7.000 Meter hoch könnt. Du hattest von Masken gesprochen. Wie geht das vonstatten und was hat das jetzt neben den Mitochondrien, um die anzuregen, für einen Effekt auf die Gesundheit?
Also es ist so, dass man eine Maschine hat mit einer Maske dran und das Gerät schickt einen, in dem Fall über 40 Minuten, immer wieder in die Höhe. Man kann das einstellen, das geht bis knapp 7.000 Meter, 7.500 Meter, geht die Maschine hoch, da haben wir noch 9% Sauerstoff, ne, in dieser Höhe. Hier bei Null, wo wir gerade leben, sind es 21%. Also es ist schon anstrengend, ne? Im Liegen geht es eigentlich, weil wir keine körperliche Aktivität haben. Ne? Und diese 40 Minuten geht es 5 Minuten nach oben, 3 Minuten Regeneration. Die Regeneration läuft dann so ab, dass wir vermehrt Sauerstoff bekommen, damit der Körper sich wieder auflädt. Das ist eigentlich das komplette Training, was dahinter steckt. Dann sollten diese 40 Minuten letztendlich so laufen, dass man da eigentlich, obwohl es ein Training ist, ja, nicht falsch verstehen, aber trotzdem das Ganze halt sehr entspannt aufnimmt. Man ist auch dann, wenn man, glaube ich, gut drin ist, irgendwann in so einem Wachdämmerungszustand, was schon ein bisschen so Richtung Meditation geht. Man ist wirklich richtig, richtig entspannt und kann das Ganze genießen. Häufig wird es angewendet bei kranken Leuten. Wie gesagt, bei Long-Covid ist das eine sehr gute Möglichkeit. Burnout, Depression, also überhaupt diese Müdigkeitsgeschichten ist ein Thema. Ich für mich mache das aber auch 2 bis 3 Mal die Woche, einfach nur, weil es mir gut tut.
Darf auch mal sein in so einem Fall.
Darf auch mal gut sein, genau.
Was ich ja interessant fand, ist, ich habe mir so die Angebote, die ihr habt, auch durchgeklickt. Da war beim Hypoxie-Training der Punkt Fettverbrennung drin aufgeführt. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen erklären, wie ich durch Atmen abnehmen kann.
Ja, genau. Das wird mit aufgenommen, weil Leute da fragen danach und dann sage ich bewusst, wenn ihr glaubt, dass ihr hinkommt zum Atmen und abnehmen, dann lasst es, weil das funktioniert nämlich nicht. So, ne, das wollen immer viele hören, die nehmen das immer als Marketingstrategie. Wenn ich jetzt reinschreibe, Hypoxie hilft beim Abnehmen, dann kommen die alle. Wenn du Leute verarschen möchtest, kannst du das genauso machen. Das, was Fakt ist, ist halt, dass wir halt mehr Mitochondrien aufbauen und dadurch der ganze Stoffwechsel optimiert wird, was sicherlich dem grundsätzlichen Stoffwechsel im Körper sehr zubringlich und gut ist und dadurch das Ganze besser, auch die Fettverbrennung besser funktioniert. Aber den Menschen zu erklären, über die Hypoxie nehmen wir ab, halte ich für nicht fair.
Fair, dass du es aber auf jeden Fall auch sagst. Für welchen Patientenstamm oder Klientenstamm ich es auch sinnvoll finde, in der Hypoxie zu trainieren, sind natürlich auch Sportler. Also es gibt ja einen gewissen Grund, warum vor jeder Olympiade Ausdauersportler oder beziehungsweise Radsportler auch in bergige Höhen unterwegs sind. Und zwar haben wir ja den Effekt der, wie heißt es, rote Blutkörperchen, mehr Produktion. So, jeder von uns kennt EPO. EPO ist ja Erythropoietin, also das, was in unserem Körper die roten Blutkörperchen anregt, mehr produziert zu werden. Haben wir mehr produzierte rote Blutkörperchen, können wir mehr Sauerstoff transportieren. Haben wir mehr Sauerstoff transportiert, können die Muskeln mehr damit machen. So, also Energie aus Sauerstoff übernehmen. So, falls sich also hier Leute verirrt haben in den Podcast oder auf dem Video und sagen, ich möchte was auch für meine Leistungsfähigkeit machen, dann wäre das auf jeden Fall ein Gedanke wert.
Allerdings, wo du das gerade anschneidest, finde ich super, weil da kann man vielleicht noch so ein bisschen bei Leuten, die da vielleicht ein bisschen Bedenken haben, so ein bisschen aufräumen. Das, was du gerade sagtest, diese Beispiel Radsportler und so weiter, wenn die in die Höhen gehen, die sind ja nicht nur für einen Tag da, sind meistens für mehrere Tage da und trainieren auf dieser Höhe. Das heißt, da hast du auch definitiv einen Einfluss darauf, dass sich eben über Erythropoietin, also die roten Blutkörperchen, dass da mehr von da werden. Aber dadurch ist also das Problem auch, dass das Blut ja dickflüssiger wird, wenn du das über einen ganz, ganz langen Zeitraum so machst. Das ist die Befürchtung, die braucht man nicht zu haben, wenn man Hypoxietraining macht, weil dafür reichen diese 40 Minuten nicht aus, dass sich das wirklich mehr bildet. Also für Leute, die jetzt mit Schlaganfallproblematiken, Herzinfarktproblematiken, dass sie eventuell Angst hätten, Höhentraining zu machen auf der Maschine, da braucht man sich keine Gedanken machen, dafür reicht der Reiz nicht aus, der wirkt lediglich auf die Mitochondrien. Ne? Man kann aber natürlich, und das habe ich auch hier, einen Bergsteiger, der bereitet sich hier vor für seine nächste Tour. Kannst dir vorstellen, hier haben wir gar keine Berge, sind hier bei Null. Sodass das Vorbereiten natürlich sehr, sehr schwierig ist. Aber der ist wirklich dann jetzt in der Vorbereitung dreimal die Woche hier. Der sitzt auf dem Fahrradergometer, hat die Maske auf und strampelt darunter. Der ist extremst gut vorbereitet. Der hat letztes Jahr die Tour mitgemacht, ist dann mit dem Bergsteiger da hochgegangen. Und der Bergsteiger meinte nach dem ersten Tag schon, hör mal, was ist mit dir denn los? Hast du nicht irgendwie alle, die da aus dem Flachland kommen, die sind erstmal platt, wenn die hier hochkommen, weil die müssen sich erstmal so ein bisschen anpassen über ein, zwei Tage. Und dann, ich habe mich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Hat ihm das erzählt, er gerade, ist ja unglaublich, hat noch nie was von gehört, aber hätte noch keinen gesehen, der so fit ist und mit ihm da eigentlich im Gleichschritt hochmarschiert ist. Ne? Also scheint es doch was zu bringen.
Steht doch nicht nur auf dem Zettel, was es bringt, sondern der Effekt ist auf jeden Fall da.
Genau, funktioniert auch.
Ja. Wenn wir jetzt alle Reize, über die wir jetzt heute gesprochen haben, sei es Kälte, Hypoxie jetzt gerade, aber auch Naturkontakt, mal so ein bisschen Hunger, Durst, wenn die Leute von deinen Seminaren zurückkommen, wenn die Leute von deinen Touren zurückkommen, wie sehr oder wie hoch ist die Quote von denen, die danach überzeugt sind und sagen, der Effekt, den ich gespürt habe, den möchte ich so lange wie möglich mit nach Hause nehmen? Weil, also das war ja jetzt ein sehr, sehr positiver Effekt, von dem du gesprochen hast gerade. Was würdest du sagen, wie überzeugt sind die Leute nach euren Touren?
Vom Feedback der Leute würde ich immer sagen, sind wir bei 95-100%.
Das ist stark.
Die das geil finden, die das geil finden, die sagen, also Gesundheitsretreat sowieso und derzeit bist du in dieser Woche Schweden, anderes Universum. Ne, das kann man nicht vergleichen. Das ist ja unglaublich. Back-to-Basic-Tour hast du natürlich alles dabei, auch emotional alles dabei. Aber das Feedback der Leute, wenn die abreisen oder auch ein paar Tage später, dass sie sagen, mega. Sind vielleicht ein, zwei, drei dabei gewesen, die aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen das Ganze nicht ganz so gut fanden. Das mag sein, habe ich jetzt auch nicht grob gespeichert. Eigentlich das, was ich gespeichert habe, ist eigentlich ein unglaublich positives und auch wertschätzendes Feedback, was man bekommt. Dann kommt allerdings der Knackpunkt Mensch. Wer setzt es um von den Leuten langfristig? Dann wird es schwerer. Dann sind wir nicht mehr bei 100%. Da würde ich eher aus dem Bauch raus sagen, bei unter 50. Weil da, man gibt den Leuten viel mit, aber der Alltag, die Leute, die, glaube ich, die gut zuhören, die Sachen umsetzen, die man denen so auch über die Impulsworkshops an die Hand gibt, damit kann man unglaublich viel machen. Aber viele sind in einem möglicherweise zu toxischen Umfeld zu Hause oder zu zeitfordernden oder schlecht organisierten Umfeld zu Hause, dass die wesentlichen Sachen, die eigentlich wichtig wären, vernachlässigen. Und dadurch wird er schnell in den Trott zurückkommen. Und darum sind bei den Touren auch ganz, ganz viele, also gerade diese Wandertour, die Back-to-Basic-Tour, die wir haben, ja, ich würde sagen, sind ganz, ganz viele schon zwei, drei, viermal mitgelaufen.
Wiederholungstäter sind aber auf jeden Fall auch willkommen, weil genauso wie du es gesagt hattest, wenn den Leuten hoffentlich bewusst wird, was die Umgebung, in denen die sich befinden, also der Kontext, in dem sie leben, eigentlich mit uns machen und was eigentlich möglich wäre, dann ist ja schon die halbe Messe gelesen. Also im Endeffekt, wenn wir es schaffen würden, vielleicht kannst du ein bisschen zur Nachhaltigkeit danach, ob die noch ein bisschen was an die Hand bekommen, so eine kleine, weiß ich nicht, To-Do-Liste, integriere mal das in den Alltag. Aber wenn wir da nicht dran arbeiten und das Sofa hinter, so wie bei mir jetzt, hinter mir liegt, der Fernseher davor, das Handy daneben. Unser Gehirn möchte ja gerne, dass es uns gut geht, dass wir viel Wellness abbekommen und möchte alles nur nicht Stress. Aber wenn wir das jetzt nicht bewusst mal ausüben, machen und uns mal in den Hintern treten, dann wird es problematisch. Also du hattest jetzt gesagt, die Aufklärung ist ja ein großes Thema bei euch. Kriegen die ja auch noch ein bisschen was in die Hand, dass die sagen können, ich kann da mal ein bisschen nachschauen in auch einem halben Jahr?
Nee, ich kriege nichts an die Hand. Ich rede halt mit den Leuten während der Tour. Wenn nötig, Einzelgespräche, machen in der Gruppe eine ganze Menge, sodass die Leute das eigentlich verstehen sollen. Die sollen nichts auswendig lernen. Die sollen einfach das verstehen, das fühlen, was ich da versuche zu erklären, warum das Sinn macht. Und dann geht es letztendlich darum, dann hilft auch ein Zettel nicht, den finden die im halben Jahr auch gar nicht mehr. Und die kriegen auch nicht meinen Plan, das müsst ihr so oder so machen. Jeder Ablauf ist ja zu Hause anders, jeder hat ja andere Gegebenheiten. Und das, was du gerade sagst, dass wir die Leute halt verstehen, in was für einem toxischen, möglicherweise Umfeld die ganzen leben, das versuche ich so ein bisschen anzuteasern während der Tour, darüber nachzudenken, was sind denn die Sachen, die dich so sein lassen, wie du bist. Stell doch mal verschiedene Sachen auf den Prüfstand, ja. Check doch mal deinen Arbeitgeber, check mal deine Arbeitskollegen, check mal deinen Lebensgefährten oder Lebensgefährtin. Ist das alles so im Einklang oder bist du in irgendeiner Sache da gefangen, die dir einfach extrem Energie raubt, die dir einfach nicht gut tut? Und das sind, glaube ich, die Sachen, so wesentliche Fragen, die ich versuche dir mitzugeben. Ist natürlich auch nicht jeder offen dafür, aber ich glaube, wer sich da in gewisser Weise veröffnet und das ein bisschen an sich heranlässt, der geht mit unheimlichem Mehrwert dann daraus. Und merkt eigentlich, worauf es wirklich ankommt.
Ich bin auch ein Riesenfan, so ein bisschen die Intuition oder die eigene Intuition wieder näher zu bringen. Deshalb ist so ein Reset ja eine ziemlich geniale Sache, weil wenn man jetzt so dermaßen überlagert ist mit irgendwelchen Reizen, dann kommt man gar nicht in die Intuition. Und ich kenne das von mir, in gewissen Situationen reagiere ich zum Beispiel mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, die ich sonst eigentlich nicht habe. Und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass ich es gar nicht haben möchte oder haben sollte. So, um, sag ich mal, den Kreis nochmal einmal rund zu machen und zu schließen, die Leute mal wieder ein bisschen an, so wie du es gesagt hattest, an unsere Vorfahren mal zu orientieren, mal alte Reize zu nehmen für unsere alte Software und nicht immer nur, sag ich mal, auf Teufel komm raus, irgendwelche Reize zu nutzen, von denen wir gar nicht wissen, was passiert. Du sagtest, der Krügerhof ist im Flachland. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Leuten sagen, wo die euch finden, wenn sie euch suchen. Das wird natürlich alles verlinkt, dass die euch mit einem Klick auch finden. Aber vielleicht kannst du denen mal erzählen, in welchem Flachland du unterwegs bist mit dem Krügerhof.
Ja, der Hof liegt in Stralen. Das ist direkt an der holländischen Grenze bei Venlo gelegen. Also ich kann quasi rüber gucken, über die holländische Grenze ist von hier aus, glaube ich, 800 Meter. Dann bin ich schon in Holland. Also wirklich sehr, sehr im Grünen gelegen. Und ja, hier, wie gesagt, dürfen wir das so ausleben, teilweise schon mit ein bisschen Selbstversorgung draußen und ja, Tieren dabei, all das haben wir jetzt auch schon hinter uns, wo ich auch wieder merken muss, das ist super, eigene Hühner und sonstige Sachen zu haben, so richtig, wie man sich das vorstellt, so ein Selbstversorgerhof, aber auch da erkennen musste, die Zeit reicht nicht. Ich wollte es ein bisschen machen wie unsere Vorfahren, dann ist mir die Zeit dazwischen gekommen, habe gemerkt, dass der Stressor dann auch zu groß ist und ja, da muss man sich eben so ein bisschen eingrooven und überlegen, wie kann man es für sich dann umsetzen.
So ein bisschen noch erzählen, so einen kleinen Ausblick geben, was du noch vorhast persönlich, weil du bist ja auch ein Mensch, der sich gerne fortbildet und neue Sachen lernt, aber auch für den Krügerhof, was ihr vielleicht nochmal in naher Zukunft dahinstellt, weil das Wetter wird ja jetzt auch immer besser wieder. Das heißt, Außenanlagen sind ja dann auch immer gerne genutzt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist in Planung für die nächsten Monate?
Vorstellen kann ich mir viel. Plan für die nächsten Monate ist tendenziell eher ein bisschen runterfahren, das Ganze zu optimieren, auch das Grundstück zu optimieren, dahingehend, dass es weniger Arbeit ist für mich und ich für die wesentlichen Sachen Zeit habe, wo wir den ganzen Gesundheitsoptimieren und drüber gesprochen haben, was es für tolle Sachen gibt, die man da machen kann, ist eigentlich der Hauptaspekt, den habe ich noch gar nicht genannt, für viele vielleicht selbstverständlich, vielleicht aber auch nicht selbstverständlich, weil ich glaube, dass die Basis der Gesundheit ist eine gute, intakte, funktionierende Familie und ein soziales Umfeld, in dem wir uns einfach sauwohl fühlen. Und für all diejenigen, die das vielleicht nicht haben, würde ich immer sagen, ist das ein riesiger Faktor, wo man ansetzen kann, sich so seine Homezone da zu schaffen, seine Base zu schaffen, wo man sich einfach mit guten Menschen abgibt. Und das ist noch, wenn du über die Zukunftsvision sprichst, die ich dann vielleicht irgendwann hier für den Hof habe, ist es tatsächlich so, dass noch ein Gebäude ist, was hier offen steht oder als Ruine dasteht, sage ich mal, dass das eventuell umgebaut werden soll mit ja, ein paar kleinen Wohnungen, zwei Wohnungen vielleicht da drin. Und ich nenne es mal eine Art Gemeinschaftsraum, so würde ich es vielleicht nennen, wo man vielleicht, das muss alles dann so passen, aber so ist die Vision, die grobe Idee, wo man sich vielleicht jeden zweiten Freitag oder sowas mit Leuten, die unserer Sache hier zugetan sind, wir haben einfach Menschen, die einen ähnlichen Pfeil im Kopf haben, wie wir hier vielleicht, sich dazugesellen und das Ganze wirklich ganz einfaches runterbrechen. Zu sagen, man macht abends ein Feuerchen an, jeder bringt irgendwas zu essen mit. Man hat eine nette Zeit zusammen, wo man einfach netzwerken kann, sich austauschen kann, wo nicht irgendwas Monetäres im Vordergrund steht, sondern wo einfach die Menschen mit einem ähnlichen Schuss sich austauschen und einfach eine gute Zeit haben. Weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil auch im Punkto, wenn wir denn älter werden, dass wir einfach Menschen um uns herum haben, wo wir wissen, auf die man sich verlassen kann, die einem gut tun.
Also ich sag mal so, nach jetzt über einer Stunde, die wir uns unterhalten hatten, sind noch einige Themen bei mir aufgeploppt, wo ich gerne so einen kleinen Deep Dive noch mit dir machen würde, noch weiter in die Tiefe gehen würde. Vielleicht hast du Lust, dass wir das mal bei einem weiteren Gespräch, wann auch immer, nachdem die Ruine umgebaut wurde, steht, dass wir uns da nochmal unterhalten. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Expertise und wie gesagt, alle Leute, die Interesse haben, sich mal über den Krügerhof zu informieren, finden das alles in den Shownotes unter den ganzen Videos und Podcasts, dass sie direkt zu euch kommen können, direkt alles auf einen Blick haben. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute, die das jetzt hören, auch Lust darauf bekommen haben, sich mal so ein bisschen unter kontrollierten Stress zu setzen oder Stress setzen zu lassen, weil die Gesundheit es einem auch danken wird und nicht nur die Leute, die literweise Cola trinken und zum Back to Basic kommen, sondern auch ein Bewusstsein haben für die Gesundheit, sind wahrscheinlich auch sehr, sehr willkommen am Krügerhof. Sascha, nochmal ganz herzlichen Dank und bis bald.
Sehr gerne, ich habe auch zu danken.
Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. In den Shownotes findest du alle wichtigen Verlinkungen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Bis zur nächsten Folge, weil Gesundheit auch Männersache ist. Ciao.